Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten. Es ist der 27. November, ein Mittwochabend, und ich sage Hallo Rick Zabel.
Ich sage Hallo Tanja Ehrert, hello again.
Da sind wir wieder, in alter Frische. Beziehungsweise, es gibt schon wieder, ich habe das Gefühl, dieser Podcast wird so ein Bericht darüber, wie mein Körper langsam den Sterbeprozess einleitet.
Tanja verfällt langsam.
Es ist so, jedes Mal hat ein neuer Teil meines Körpers seine Arbeit aufgegeben. Dieses Mal ist es die Schulter und, dazu kommen wir gleich noch, die Hüfte auch noch dazu. Bisher war es ja nur das Bein. Jetzt habe ich es natürlich mit dem Schwimmen so übertrieben, dass mir dann am Sonntag, als ich dich zum ersten Mal zum Schwimmen ausgeführt habe, auf einmal die Schulter sowas von zugegangen ist, dass ich bis heute, und es sind jetzt ganze drei Tage, die ich mit Wärmepflaster, mit Schmerzmitteln rumhantiere. Und ich habe solche Schmerzen, dass ich wirklich keine Nacht seitdem durchschlafe. Aber ich habe es einfach übertrieben. Ich glaube, man muss einfach so ab 35 spätestens, vielleicht auch schon früher, darf man nur langsam mit Dingen anfangen und man darf das nicht gleich übertreiben. Und ich glaube, man ist dann nicht so ganz vernünftig, wenn man Sport mal auf einem Niveau betrieben hat, wo man selten mit Vernunft arbeitet.
Ich glaube auch einfach, dass uns total fehlt, da die Regelmäßigkeit des Physios. Also ich glaube, das kommt auch einfach hinzu, was man vergisst. Deswegen mal Props an alle Physios da draußen. Es gibt schon einen Grund, warum ihr diesen Beruf macht und warum ihr wichtig seid. Ich glaube,
warum ihr wichtig
wenn ich
wart.
Eine, ja. Ja, oder wichtig wart in meinem Leben, aber immer noch wichtig seid. Also ich glaube, wenn ich eine Sache im Profi-Dasein so richtig doll vermisse, dann ist es einfach zum Physio zu gehen, also im Trainingslager täglich zur Massage, bei den Rennen, aber auch einfach, wenn man mal ein Problem hatte oder sich zu Hause hat irgendwas gezwickt, dann wusste man halt immer, okay, nächste Woche bin ich wieder beim Team, dann schaut sich ein Profi das an. Und das ist halt jetzt einfach nicht mehr so, als Ex-Profi, sowohl bei dir als auch bei mir. Und ich muss sagen, dass am Anfang verdrängt man das, glaube ich, so ein bisschen. Man macht einfach, ja komm, das geht schon. Aber man sollte doch, gerade wenn man noch regelmäßig Sport macht, doch, glaube ich, ab und an mal zum Physio gehen. Macht schon Sinn.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn man dann halt auf einmal die Schwimmumfänge von 0 auf, ich glaube, letzte Woche bin ich dann fast 15 Kilometer geschwommen. Das war dann für meinen alten Leib offensichtlich doch zu viel. Oder es war deine Anwesenheit, die mich plötzlich so überfordert hat im Becken, dass ich mir irgendwas gezerrt habe. Ich weiß es nicht.
Also für alle Leute, die jetzt schon aufmerksam zugehört haben, ihr habt es ja schon ungefähr erahnen können, Tanja und ich waren schwimmen. Das war auf jeden Fall seit dem letzten Podcast auch einer meiner persönlichen Highlights, muss ich sagen. Das hat Bock gemacht. Wir haben das ja so privat im Hintergrund besprochen und dadurch, dass ich ja irgendwie nächstes Jahr mal plane, einen Ironman oder einen Triathlon irgendwie sowas zu machen, eine Langdistanz.
Gut, dass ja, du sagst, ich plane einen Ironman, vielleicht sogar einen Triathlon zu machen.
Ja, du weißt, was ich meine. Eine Langdistanz zu machen. Und bis jetzt alle immer zu mir gesagt haben, also die erste Frage, wenn ich gesagt habe, ich glaube, ich mache nächstes Jahr mal einen Triathlon, war immer so, ja, kannst du überhaupt schwimmen? Kannst du kraulen? Und dann habe ich gesagt, nö, aber ich fange ja damit an, das dann irgendwann zu üben. Und dann haben die alle schon gefühlt Panik oder haben mir Panik gemacht, dass es schon viel zu spät ist, wenn ich das nächste Jahr machen will, dass ich ja irgendwie schwimmen können muss. Und dann habe ich mit Tanja geredet und irgendwie habe ich aus dem Gespräch von Tanja mitgenommen, Schwimmen ist im Verhältnis zu dem Laufen und Radfahren ja das Einfachste. Das habe ich so rausgehört. Und als ich mit der Aussage sie nochmal konfrontiert habe, hat sie gesagt, nee, so meine ich das eigentlich nicht.
Nee, ich meinte nur, dass im Verhältnis, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber oder ob wir das nur privat besprochen haben, aber 180 Radfahren ist lang, auch für einen Radfahrer, der regelmäßig lang Rad fährt. Also ich sag mal, eine 180er Ausfahrt ist jetzt nichts, was man tagtäglich oder jede Woche auch macht unbedingt. Das gleiche gilt für einen Marathon, aber jetzt 3,8 Kilometer schwimmen, das macht man schon sehr regelmäßig als ambitionierter Schwimmer in Schwimmeinheiten. Deshalb finde ich, so vom Verhältnis her, ist das Schwimmen eben nicht so, ganz so exorbitant lang wie die anderen Sportarten jeweils innerhalb des Ironmans. Aber natürlich ist es deshalb so kurz in Anführungsstrichen, weil Schwimmen natürlich auch der komplexeste Bewegungsablauf ist, wenn man halt zwar Ausdauersportler ist, aber kein gekonnter oder geübter Schwimmer, weil man halt trotzdem, sagen wir mal, eine Stunde oder deutlich länger im Wasser verbringt. Und wenn man das halt nicht kennt und jetzt auch nicht im Wasser groß geworden ist, dann macht es einen richtig mürbe.
Also ich würde sagen, oder meine Eltern hätten früher mal gesagt, ich war eine Wasserratte. Ich bin immer gerne in den Pool oder ins Meer oder so gegangen. Von daher hatte ich jetzt auch so diesen natürlichen Respekt. Oder Respekt schon, aber keine Angst. Und zwei Schwimmeinheiten liegen jetzt hinter mir seitdem. Die erste war, wie gesagt, mit dir letzten Sonntag haben Tanja und ich im Agrippabad in Köln haben wir uns getroffen und erstmal zur Belustigung habe ich eine Badekappe aufgezogen und eine Schwimmbrille. Also ich muss sagen, dass das mal direkt vorneweg so, Radsport kann ja irgendwie auch mit coolem Helm und Brille und gutem Outfit schon auch irgendwie sexy sein, finde ich. Also man kann schon cool aussehen. Im Schwimmen ist es irgendwie schwierig, cool auszusehen. Also wenn ich mich mit so einer Badekappe und einer Brille aufsehe oder heute beim zweiten Mal, ich hatte noch nie in meinem Leben Augenringe, aber heute so nach einer Stunde Schwimmbrille aufhaben, hatte ich so richtig tief eingefallene Augen. Und dann, also sexy ist Schwimmen nicht, das ist bis jetzt meine erste Lehre.
Also da gehe ich auf keinen Fall mit,
Was?
Ich hab schon zahlreiche Trainingslager auf Lanzarote verbracht, wo dann die italienischen oder die schwedischen Schwimmer auf der Bahn daneben geschwommen sind. Und ich kann sagen, also unsexy ist Schwimmen definitiv nicht.
Nein, also dass die Menschen, die das machen, krasse Athleten sind und die gut aussehen,
also,
auf jeden Fall.
Wenn man dann,
das auf jeden Fall, aber ich meine, also es liegt sicherlich auch daran, wenn du jetzt so einen italienischen Hotboy-Schwimmer neben mich stellst, natürlich sehe ich da nicht so gut daneben aus mit meinem Ex-Radprofi-Körper, der jetzt so dreimal Krafttraining gemacht hat, aber so ein bisschen Skinny-Fett auch direkt geworden ist am Aufhören. Aber ich meine einfach so diese, also wenn ich jetzt, also auch, okay, ich finde jetzt vielleicht so Schwimmhosen auch nicht so super geil, aber wenn, ja klar, wenn du einen guten Body hast, dann sieht das schon gut aus. Aber ich will einfach nur sagen, ich persönlich, wenn ich mich im Spiegel angucke mit einer Badehaube auf, vielleicht ist es auch einfach mein Gesicht. Wahrscheinlich sind es die langen Haare, die holen bei mir viel raus, aber wenn die weg sind und man sieht nur mein Gesicht, dann ist nicht mehr so schön, sage ich dir ganz ehrlich.
Also ich finde es nicht ganz so schlimm. Aber das ist ja auch witzig, dass man je nachdem, in welcher Gruppe man sich bewegt, Outfits total okay findet, die Außenstehende ganz schrecklich finden. Und da ich, glaube ich, also da ich zuallererst im Schwimmen sozialisiert worden bin, bevor ich im Triathlon oder im Radsport war, ist für mich, sind Badeanzüge und Badehosen und Schwimmbrille und Badekappe vollkommen gut. Und ich meine, damals war das halt genauso, wie man sich jetzt irgendwelche Trikots oder Hosen kauft, hat man damals dann tolle Badeanzüge angeschaut und bei Bone Swimmer gab es dann welche, wo man sich den eigenen Stoff aussuchen konnte und das war dann was ganz Besonderes, wenn man mit denen ins Training gekommen ist. Deshalb für mich hat das schon was Besonderes und ich glaube, das geht tatsächlich auch vielen Triathleten und Triathletinnen und das gleiche gilt für SchwimmerInnen, geht es so, dass das vollkommen auch ein Highlight ist, sich die jeweiligen Badekappen und Schwimmbrillen und Badeanzüge zu kaufen. Ich habe nämlich jetzt auch eine neue Schwimmbrille bestellt, was ganz Besonderes. Ich werde das jetzt mal testen. Vielleicht sind ja da doch ein paar Triathletinnen da draußen, die uns zuhören. Ich habe mir nämlich so eine Magic 5, also hier vollkommen ungesponsert, bestellt, die ja irgendwie ans Gesicht mit so Scan angepasst werden sollen. Ich habe sie noch nicht getestet, weil wie gesagt meine Schulter vollkommen im Arsch ist, aber wenn ich sie dann mal wieder schwimmen kann, werde ich auf jeden Fall Feedback geben, ob die wirklich so toll ist, wie sie verspricht. Sie ist auf jeden Fall teuer.
Ich gehe, teuer im Verhältnis für Schwimmen,
ja,
haben wir auch schon drüber geredet.
Genau.
Also Schwimmen ist ja immer noch sehr günstig im Verhältnis zu Fahrradfahren. Also was du hast es ja gesagt, du hast richtig Geld investiert in einen guten Badeanzug, in eine gute Badekappe und in eine gute Schwimmbrille.
Und
hast
120
gezahlt.
Euro, glaube ich.
Das meine ich ja. Also, da kriegst du halt so nicht mal ein Trikot für, ja, gefühlt im Radsport. Ne?
Apropos, ich habe von ganz vielen Leuten, als wir jeweils unsere Schwimmerfahrung gepostet haben, entweder bei Strava oder bei Insta, haben ganz viele Leute reagiert und gesagt, du musst dir auf jeden Fall eine andere Badehose kaufen als diesen Bremsschirm, den du jetzt gerade schwimmst. Was jetzt heute trotzdem auch mit der normalen...
Ich habe nur eine Badehose. Also ich habe eine Badehose und genau mit der werde ich jetzt immer schwimmen gehen. Und wisst ihr, das ist derselbe Effekt wie beim Winterrad. Wenn du früher so ein Winterrad hattest mit Alulaufrädern, 36 Speichen drin oder wie viel da waren oder 42, keine Ahnung, schon wieder vergessen, einen alten Stahlrahmen, dann war immer so, das ist mein Winterrad, damit wird Wintertraining gemacht, das darf nicht rollen, das muss extrem schwer sein, damit dann, wenn du im Frühjahr, wenn die Rennen losgehen, wenn du dann auf deine Rennmaschine gestiegen bist, dass du dachtest, hommer, jetzt geht's ja von alleine. Und denselben Effekt erhoffe ich mir, wenn ich dann beim Triathlon in den Schwimmwettkampf gehe, wenn ich auf einmal so ein Suit anhab. Und genau, also da gehe ich wiederum mit, diese Red Suits, diese enger liegenden schwarzen Red Suits, die finde ich wiederum richtig sexy, die sind gut. Lass dir, wie ich Red Suit sage, Red Suit. Ich habe das übrigens, also du hast mir das Spiel geschickt, ne? Ich lerne das jetzt. Das ist wie, als wenn man bellen will. Red Suit. Guck mal, jetzt hast du gesehen, wie es ging. Red Suit.
Ja, aber das mit dem Bellen war aufs R bezogen.
Nee.
Doch.
War das so?
Ruff.
Wetsuit. Ja. Ah, stimmt, du hast
aber
komplett recht.
Das ist ja das, dadurch, dass das R bei dir wie ein W klingt, ist dann das W auch wieder ein Problem.
Wetsuit, sage ich dann einfach.
Ja.
Egal.
Ja, tatsächlich gab es auch.
Auf jeden Fall wollte nur sagen, da gehe ich mit, die sehen gut aus.
Ja, und es gibt auch, was eigentlich nämlich auch gut aussieht, es gibt nämlich Widerstandshosen zum Schwimmen. Und eigentlich passt es ganz gut, dass du sozusagen von Grund auf jetzt schon mit der Widerstandshose arbeitest.
Ja, Parallelwelten, der neue Schwimmpodcast. Ich bin, das ist auch sehr geil, ich bin jetzt in meinem Leben zweimal in der Schwimmhalle gewesen, habe zweimal Schwimmtraining gemacht und rede schon wieder so, als wenn ich übelster Experte bin. Also ich kann nicht einschätzen, wie viel wir gemacht haben. Also damit man sich das mal vorstellt, wir waren dann im Agrippabad Sonntag, ich bin mit Tanja da reingegangen und das war für mich halt schon mal erstmal eine ganz neue Welt. Also natürlich war ich schon mal in Schwimmbad oder Spaßbädern oder so, aber jetzt nicht mit so einem Performance-Trainingsgedanken. Und dann
ja, aber
Tanja,
man muss auch dazu sagen, unabhängig von der Performance, es hat schon damit angefangen, dass Rick nicht wusste, wozu diese Klamottenaufhängungen sind. Er hat nur drauf gezeigt und hat gesagt, was ist das hier? Und dann hat er mich gefragt, ob die Kabine, in der man sich umzieht, ob man die jetzt zulässt und ob das die Kabine für einen für den Tag ist, zum Beispiel. Also wir haben wirklich bei den grundlegendsten Dingen angefangen.
Geil, wir haben wirklich bei null angefangen. Und also meine Schwimmausstattung war so, dass ich mir ein Ticket am Schalter gekauft habe und dann gefragt habe, habt ihr eine Schwimmbrille und eine Badekappe? Die so, ja, halt hier, Schwimmbrille kostet 12 Euro, die Badekappe 7. Und meine, ja, dann nehme ich die, perfekt. Das ist jetzt meine Ausrüstung. Unter 20 Euro habe ich mich eingekleidet, ist perfekt. Übrigens, das Parkticket war teurer als die Schwimmsession danach. Das Parkticket hat 13,50 gekostet, Schwimmen nur 7,50 Euro.
Ja, siehst du, deshalb komme ich mit dem Fahrrad. Das ist die Schwabenversion des Schwimmens.
Ja, genau. Und und auf jeden Fall sind wir dann in die Schwimmhalle gegangen, waren bereit und dann sind wir ins Becken gehüpft. Und dann haben wir eigentlich so Bahn für Bahn habe ich eine Technikübung nach der anderen gemacht. Also Tanja hat sich erstmal grundlegend angeschaut, so kraul mal los, hat sich das angeguckt. Und dann haben wir so Step by Step Technikübungen gemacht, um so langsam einzufeilen, wie man das macht. Ich bin sicherlich immer noch sehr weit weg davon, einen guten Schwimmstil zu haben. Aber ich glaube, ich weiß zumindest so grob jetzt, was die Basics sind. Und hinten raus war es einfach so auch, dass ich dann ein bisschen durcheinander gekommen bin. Das war dann so viel neuer Input, dass man irgendwie dann nicht mehr am Schwimmen war, sondern währenddessen habe ich nur noch überlegt, warte mal, ja stimmt, ich sollte so den Arm und dann sie und so atmen und bei den Beinen soll ich das machen und die Hüfte durchstrecken und gleiten. Also es war alles erstmal sehr viel und dann bin ich, glaube ich, so ein Typ, Schwimmen kommt von Schwimmen. Das heißt, ich war heute, 3 Tage später, war ich einfach wieder da und wieder im Agrippabad und habe mir gedacht, komm, beim Triathlon, das sind 3,8 Kilometer. Ich will ja eben langsamer anfangen. Also ich wollte jetzt nicht direkt auch übertreiben. Deswegen habe ich gedacht, ja, so ein Drittel sind ja ungefähr 1,3, 1,5 Kilometer. Ich versuche das jetzt einfach mal so zu schwimmen mit kleinen Unterbrechungen nur dazwischen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mein Whoop hat gesagt, ich habe 37 Minuten gebraucht dafür. Das ist eigentlich okay, glaube ich. Und es war so, dass, also ich habe meine Arme schon echt gespürt danach, aber wenn ich aufs Laufen runterbreche, wäre ich, wenn ich jetzt ein Drittel Marathon laufen würde, wäre ich, glaube ich, kaputter als ein Drittel schwimmen. Das heißt, ich bin jetzt gerade, bin ich relativ optimistisch, dass ich mit so einem halben Jahr, 7 Monate Vorlaufzeit zum Triathlon schon das hinbekomme.
Ja, also ich muss.
Also nicht gut, aber durchkomme. Ich komme durch.
Also ich meine, es kommt natürlich jetzt, du hast ja auch Pausen gemacht und ob es jetzt genau 1,5 waren oder 1,3, weil ich glaube, was ist die Cut-Off-Zeit? Ich glaube, normalerweise 2 Stunden ist, glaube ich, die längste Zeit, die man brauchen kann. Und da würde ich ja jetzt mit 37 Minuten, würde ich ja auf jeden Fall in der Zeit bleiben. Also ja, wenn man es dann mal 3 nimmt. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich war positiv überrascht von deinem Schwimmstil und vor allem auch deiner Umsetzungsfähigkeit. Alle Sachen, die ich dir gesagt habe, konntest du direkt umsetzen. Oder du hast zumindest probiert, manchmal. Deshalb, ich sehe da nicht ganz so schwarz, muss ich sagen, für nächstes Jahr. Jetzt, nachdem ich dich schwimmen sehen habe.
Leo, meine Frau war ja heute dabei und die war auch sehr skeptisch, dass ich das einfach so schaffe, aus der Kalten gefühlt. Und also mein Ansatz ist auch schon, dass ich, also ich will mich schon ein bisschen vorbereiten, aber auch nicht zu gut. Also es soll schon eine Challenge sein. Ich will da schon am Arsch sein. Also wenn ich jetzt das einfach, wenn ich jetzt Vollzeit gefühlt trainieren würde dafür und das dann einfach gut schaffe, das wäre irgendwie auch sehr langweilig, finde ich. Also es muss schon so sein, dass ich beim Marathon 3-mal abbrechen will, finde ich. Anders, wenn es so nicht ist, ich finde, dann hat das für mich nichts mit so einem Triathlon zu tun, mit so einem Mental Game.
Ganz ehrlich, selbst wenn du richtig gut vorbereitet bist, wird das passieren. Also,
naja.
Ich bin ja nur die Staffel in Rot, habe ich ja nur gemacht. Das heißt, ich bin nur die 180 Kilometer Rad gefahren und nach diesen 180 Kilometern Rad in Aero-Position wollte ich weder mich bewegen, ich habe, glaube ich, die letzten 5 Kilometer geweint, weil ich auf dem Weg zur Wechselzone Gegenwind hatte und dachte, ich komme nie mehr an. Und ich wäre auf keinen Fall noch einen Marathon gelaufen. Und damals war ich auf jeden Fall kein untrainierter Triathlet. Deshalb,
ja,
ich glaube, das kommt von alleine, selbst wenn man sich gut vorbereitet.
Ja, das da hast du wahrscheinlich schon recht. Aber genauso will ich es halt auch. Und also Leo hat heute zu mir gesagt, die hat dann so ein bisschen zugeguckt, also die hat selber geschwommen, war dann noch im Solebad und hat dann so ein bisschen zugeguckt und die hat danach zu mir gesagt, also ich muss sagen, du hast einen sehr schönen Schwimmstil. Du schwimmst sehr ruhig, das gefällt mir gut. Und wer meine Frau so ein bisschen kennt, ist jetzt nicht die Person, die mir allzu viel Komplimente macht. Da war ich so richtig, da war ich richtig kurz so auf Wolke 7, da war ich so, oha. Ich schwimme angeblich schön, das ist erstmal, aber ich muss, das Erste, was ich heute schon gemerkt habe, was sind gute Schwimmkopfhörer? Ich habe ja bald Geburtstag, das lasse ich mir jetzt schenken, das wünsche ich mir, weil das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja brutal langweilig, wenn du einfach so Bahn für Bahn ziehst, ich brauche da ein bisschen Input.
Ja, für mich ist das, also ich kann dir da keine Antwort geben, weil ich das nie genutzt habe. Ich habe früher mal so ein, mit 16 oder sowas, so ein Unterwasser-MP3-Player. Nee, so ein Unterwasser-MP3-Player bei Pennymarkt gekauft.
Immer kaputt gegangen jedes Mal.
Aber genau, der war nicht so klasse und man hat meistens nichts gehört, weil immer so ein bisschen Wasser zwischen die Kopfhörer und die Ohren kam und dann hat man nur so
mega
blubbern gehört. Und ich muss sagen, aktuell oder tendenziell generell beim Schwimmen genieße ich sehr, dass man eben so gezwungen raus ist für eine gewisse Zeit. Man kann nicht aufs Handy schauen, man kann nichts hören, man kann nichts anschauen, sondern man ist einfach wirklich nur für sich und es hat sowas Meditatives. Deshalb kann ich dir da leider keine Tipps geben, weil ich das tatsächlich genieße, dass man einfach mal so eine Stunde Ruhe hat.
Da gebe ich dir recht, aber ich will trotzdem, also trotzdem frage ich mal die Leute, man muss ja da nicht,
ja,
mit,
genau,
Kopfhörern,
man hat ja
schwimmen.
Die Wahl.
Ich glaube, ich brauche das mal, weil das ist auch wieder witzig. Ich wollte heute einfach ins Stadionbad gehen und also der Schwimmgott ist gegen mich. Ich wohne halt in Junkersdorf, deswegen ist das Stadionbad in Köln viel näher für mich. Dann will ich da reingehen, dann stehe ich da, deswegen so, ja, die nächsten 2 Wochen sind Renovierungsarbeiten. War ich so, oh, ja geil, ey. Na gut, dann fahre ich wieder zum Agrippabad. Obwohl ich mir da dachte, guck mal, das ist schon die Extrameile. Da hätte man auch schon aufgeben können. So dann zu sagen, gut, jetzt fahre ich in die Innenstadt und gehe da schwimmen. Nee, aber auf jeden Fall einmal Frage, was sind gute Schwimmkopfhörer? Und ich finde es halt immer witzig, wenn du so in neue Sportarten reingehst, wie, also da vielleicht bilde ich mir das auch nur so ein, wie andere auf mich reagieren. Also ich dachte, in meiner Vorstellung war so Mittwochmorgens um 10 Uhr, ist bestimmt die beste Zeit zum Schwimmen, weil alle Menschen müssen ja arbeiten und dann kann ich schön in Ruhe schwimmen. Die Realität war, da waren 1000 Schulklassen, die da Schwimmkurse gemacht haben. Das heißt, ich konnte ja nicht wie wir letztes Mal so in diesen klaren Bahnen schwimmen, sondern ich bin in diesem linken Teil geschwommen, wo da nicht diese Gitter dazwischen sind. Du weißt, was ich meine?
Wo keine Bahnen gespannt sind.
Und das heißt, während meiner ganzen Schwimmsession muss ich halt immer so mit einem Auge, also da war halt übelst Verkehr. Das war so richtig nervig. Ich musste zwischendurch immer wieder so rausnehmen, weil da so Leute im Weg waren. Und da dachte ich mir auch so, boah, Mann, ey. So,
ja, aber da muss man auch sagen, das ist auch eigentlich die beste Vorbereitung für einen Triathlon, weil Massenstart bedeutet Massenstart. Und wenn man da nur gewöhnt ist, auf einer Bahn vor sich hin zu schwimmen, ohne Körperkontakt zu anderen, im Rennen selber muss man sich dann schon ein bisschen durchsetzen. Ja.
Oh, das wird eklig.
Und es ist dann halt auch, dann macht auf einmal vor dir einer einen Brustbeinschlag und tritt dir ins Gesicht. Sowas kann halt auch mal passieren. Also es kommen halt auch immer mal wieder Leute mit blutigen Nasen oder irgendwelchen Cuts aus dem Wasser.
Ah, scheiße. Oh, ja, naja. da habe ich mich auf jeden Fall auf den Abenteuer eingelassen. Werbung. Leute, bei Whoop gibt es momentan das beste Angebot des Jahres. 199 € für die 12-monatige Mitgliedschaft. Ihr spart effektiv 25% und auch aufs gesamte Sortiment gibt es auch richtig Rabatte. Schaut gerne mal vorbei. Link ist in den Shownotes. Ich benutze Whoop ja immer oder seit 2 Jahren täglich habe ich das Wearable bei mir am Handgelenk. Track damit meine Erholung, meine Belastung, meinen Schlaf. Ich bin super zufrieden. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Es wird euer Leben verändern. Das garantiere ich euch. Deswegen schlagt jetzt zu im Whoop Cyber Week Sale. So heißt das Ganze. Das heißt, es gibt bis zum 3. Dezember dieses Angebot. Ich würde an eurer Stelle zuschlagen. Liebe Grüße von Rick und Tanja, die beide Whoop benutzen. Werbung Ende. Aber mein nächstes Highlight war dann einfach, dass wir halt, also einfach erstmal danke an dich, dass du so also mein Schwimmcoach warst und mir die Basics beigebracht hast. Und das Highlight war dann wirklich, dass Tanja einfach meinte, wollen wir noch, da ist halt dann auch so ein Springturm nennt man das, oder?
Sprungturm, ja.
Sprungturm. Und dann meinte Tanja, komm, wir gehen hoch.
Auf den 7,5er, so, der 7,5er war offen. Ich wollte auf den 7,5er eigentlich.
Richtig, der 7,5er war offen. Und das war so der, oder das war die Attraktion so im Schwimmbad. Also während wir da so geschwommen sind, die meisten waren halt einfach so Wasserrutsche, Spiele, Spaßbecken, keine Ahnung. Und halt haben auf den Sprungturm geguckt, weil da so die cool Kids runtergesprungen sind. Und dann meinte Tanja zu mir so, wollen wir noch mal einmal am Ende so hoch und springen? Und das haben wir gemacht, aber wir hatten einmal kurz Unterbrechung, irgendwie sind einmal kurz rausgegangen, wieder rein, gehen hoch und beim Hochgehen merken wir, dass der 7,5er zu hat und nur noch der 10er offen hatte. Das heißt, wir sind auf die höchste Plattform hoch und dann standen wir da auf dem 10er. Und ich habe nochmal überlegt, ich bin noch nie vom 10er gesprungen, Tanja. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich von einem 10-Meter-Turm gesprungen bin.
Ja, ich bin schon mal gesprungen, aber das war, glaube ich, da war ich irgendwie 17 oder 18 und das war im Freibad. Und da war natürlich der Gruppenzwang so hoch, dass es keine Chance gab, dass ich wieder runtersteige. Das ist natürlich unfassbare Scham gewesen. Das heißt, da bin ich gesprungen, aber da war ich eben auch noch jung und frisch. Und jetzt bin ich natürlich, du bist mit gutem Vorbild vorangegangen und bist als Erster gesprungen.
Die Realität war schon, bevor wir gesprungen sind, standen wir schon erstmal 9 Minuten oben und haben immer wieder gehadert. Sollen wir oder sollen wir nicht?
Die schlimmste Realität war eigentlich, dass wir schon beim Hochsteigen zum Turm, war so ein kleiner Junge hinter mir, der wird so wahrscheinlich so 11 gewesen sein. Und dann sagt er einfach so, springen Sie zum ersten Mal. Und dann dachte ich mir einfach so, es ist kein gutes Zeichen, wenn dich ein 11-jähriger Junge auf dem Weg auf den 10er sieht.
Ja. Ja, und anscheinend, also er hat irgendwo auch festgemacht, an dir oder an uns, wir sind noch nicht oft da runtergesprungen.
Nee.
Also du fragst ja nicht einfach irgendjemand, ob er zum ersten Mal springt.
Ja, er war aber auch sehr mitteilungsbedürftig. Und dann kamen wir da oben an, da stand schon ein Papa mit seinen zwei Mädels, der auch sehr unentschlossen war zu springen. Und ein paar kleinere Jungs, die auch unentschlossen waren zu springen. Und dann kamen wir als Unentschlossene dazu. Und wir waren da irgendwie alle so im gleichen Mindset. Von unten sieht es nämlich recht unspektakulär aus. Und wenn man dann oben steht, dann merkt man auf einmal, 10 Meter sind tatsächlich sehr hoch.
Und dann sind halt wirklich diese 2-3 Kids, die sind halt, während wir da 9 Minuten standen, halt dreimal gesprungen, halt immer hoch, runter, hoch, runter. Da war noch so ein hipper Opa, der hat sogar eine Krampe da runter gemacht.
Ja, ja, ja.
Also der hat so richtig Moves gemacht, der hat so richtig mit...
So Chiemsee-Köpfe.
Einmal, so, ja. Ja, also wo ich herkomme, nennt man das eine Krampe, wenn man... Kennst du das, eine Krampe?
Nee.
Guck mal, also bei mir nennt man das eine Krampe, wenn man so aufmacht mit dem Körper und so im letzten Moment dann zuzieht, so mit, das mit den Ellbogen, den Schienbein abfängt. Also der hat so einen richtig krassen Jump gemacht und ich war dann... ja, irgendwann war es mir zu viel, weil es war genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Die Scham, da runterzusteigen, wäre viel zu groß gewesen wieder. Ich dachte mir einfach, okay, 3, 2, 1 und runter. Ich bin dann so jemand, mir hilft das dann schon, einfach so runterzuzählen und zu denken, bei 1 mache ich es jetzt. Und dann bin ich runtergesprungen. Und dann hast du von oben so fragend geguckt, so und? Und ich war so... Ja, war schon doll.
Ja.
Ich war so gar keine Hilfe.
Nee, es war
richtig toll, habe ich gesagt.
Dein Blick hat auch einfach so richtig gesagt, so, ja, ich habe es jetzt gemacht, aber war nicht gut. Dann stand ich da und dann haben alle, die noch oben waren, auch richtig lange gewartet. Und das Problem ist ja immer, wenn das Wasser dann so total ruhig ist, dann tut es ja noch mehr weh einzutauchen. Und dann hat der kleine Junge, der mich vorher mit Sie angesprochen hat, wir waren dann mittlerweile beim Du, der hat dann irgendjemanden unten gefragt, ob sie zumindest so ein bisschen Spritzer machen können, damit das Wasser wieder ein bisschen weicher wird. Und ist dann vorgesprungen und dann wusste ich, entweder jetzt oder nie, weil jetzt ist das Wasser in Bewegung, jetzt wird's weniger schlimm. Und dann bin ich auch gesprungen. Der Einzige, der dann noch oben war, war der Papa, der immer noch unentschlossen war, der dann seine Mädels runtergeschickt hat und gesagt hat, wir sind noch 12 Minuten hier, ich bin bestimmt noch 12 Minuten bis hier oben, geht ihr mal rutschen. Und dann bin ich gehüpft und dann habe ich gemerkt oder hat mich sofort wieder an meinen ersten Sprung vom Zehner erinnert, weil man halt wirklich, man fliegt. Meistens ist es ja so, man springt und man ist im Wasser und die Zeit dazwischen ist einfach nicht non-existent. Und beim Zehner, da merkt man einfach wirklich während des Fallens, dass man fällt. Und dann verliert man die Körperspannung. Oder ich habe dann zumindest die Körperspannung verloren für so einen kleinen Moment und bin dann mit der rechten Ferse so richtig blöd aufgekommen. Und mir hat einfach das Bein sowas von zur Seite geschlagen, dass ich das so richtig in die Hüfte gestaucht habe. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht gut schwimmen könnte, ich würde, glaube ich, ertrinken. Und bin dann in deine Richtung geschwommen und habe gesagt, ich habe mir richtig wehgetan.
Ja, aber es war exakt anders als bei mir. Also bei mir hat man direkt den Gesichtsausdruck schon gesehen, so, ja, habe ich gemacht, muss ich aber nicht nochmal machen. Und du bist auf mich zugekommen mit so einem Lächeln im Gesicht und hast dann lächelnd gesagt, boah, ich habe mir richtig doll wehgetan. Bist rausgekrabbelt aus dem Becken und bist dann humpelt in die Kabine gegangen. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Und hast mir dann abends den schönen Satz geschrieben, meine Hüfte ist im Arsch.
Ja.
Ich finde, so können wir die Folge nennen, weil es ist einfach witzig, meine Hüfte ist im Arsch.
Ja,
das ist so schön doppeldeutig.
Der schlimmste Moment war dann Montagmorgens. Ich wollte aufstehen, zur Arbeit gehen und ich steig rechts aus dem Bett aus. Jetzt muss man wissen, das ist in meiner rechten Hüfte passiert und die Schulter, die zugegangen ist, ist auch die rechte Seite. Und ich wollte morgens erstmal meinen Wecker ausmachen, aber ich konnte den Arm nicht aus dem Bett und den Wecker ausmachen. Dann musste Lennart über mich drüber greifen, um meinen Wecker auszumachen. Dann wollte ich das Bein aus dem Bett.
Oh, scheiße. Ey.
Was aber bedeutet hat, dass ich in der kaputten Hüfte eine Außenrotation gemacht habe. Dann habe ich nur einen Schrei gelassen, habe das Bein wieder reingezogen. Dann wollte ich mich über die Seite drehen, aber das ging nicht wegen der Schulter. Und dann habe ich mich auf die andere Seite gedreht und Lennart musste mich schubsen. Und dann bin ich ins Bad und habe gemerkt, ich kann mir nicht die Haare machen, weil ich kann meinen Arm nicht hochnehmen. Ich kann mich nicht anziehen. Und dachte nur, wie soll ich denn arbeiten? Aber ich wusste auch, dass wir so unterbesetzt sind, dass ich mich auf keinen Fall krank melden kann, weil sonst ein OP-Saal zugemacht wird. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann auch so nicht Fahrrad fahren. Ich versuche jetzt irgendwie mir mit einer Hand einen Zopf zu machen und dann fahre ich mit der Bahn zur Arbeit. Und das habe ich dann auch gemacht, habe mir dann eine Ibu reingejockelt und die hat mich dann irgendwie durch den Tag gebracht. Und dann bin ich auf dem Heimweg direkt beim DM vorbei und habe mir ein Muskelentspannungsbad und Wärmepflaster gekauft und habe dann so noch den Tag zugebracht. Und das ist jetzt meine Existenz seit 3 Tagen.
Ja, also man merkt, ich glaube, wir sollten öfter was in der Freizeit zusammen machen, weil es gibt immer gute Stories für den Podcast.
Ja, und jetzt haben wir eine halbe Stunde schon zugebracht und kein einziges Mal über Radsport gesprochen. Aber es
das einzig Gute ist, es passiert nicht so viel.
Das stimmt. Andererseits habe ich gedacht, der Radsport hat sich dank der Off-Season zu so einem, zumindest der Frauenradsport, zu so, hat so richtig Gossip-Girl-Vibes bekommen.
Voll, 100%.
Also,
dasselbe ist ja gerade mit Prudhomme, der mit Jonathan Waters jetzt irgendwie so eine Sicherheitsdebatte in den Medien austrägt. Also ich dachte mir exakt dasselbe. In der Off-Season bespricht man nur so Promi-Flash-Themen.
Ja, genau.
So, weißt du, das Pendant ist Promi-Flash dazu so.
Genau, aber ich glaube halt auch vor allem jetzt in dieser Phase, wo Leute auch Teams wechseln, wo man dann halt einfach auch so ein bisschen Spill the Tea-mäßig so ein bisschen ehrlich sagen kann, ja, was damals eigentlich falsch gelaufen ist. So wie Demi jetzt über SD-Works und was eigentlich dieses Jahr so los war.
Klär uns auf, nimm uns mit, was sind die Aussagen?
Also sie hat so ein bisschen uns mitgenommen, was eigentlich während der Tour los war, beziehungsweise was das ganze Jahr schon über los war mit ihr und Lotte und ob sie eigentlich überhaupt was davon wusste, was dass Anna, die ja auch ihr Coach war, Anna van der Breggen, wieder zurückkommt. Und tatsächlich haben sie und Lotte, glaube ich, am Ende der Romandie-Rundfahrt aufgehört, miteinander zu sprechen. Man hat aber auch gemerkt, für den eigentlichen Sturz und das Nicht-Warten hat sie dem Team nicht so richtig einen Vorwurf gemacht, sondern sie hat halt gesagt, so ja, ich glaube, es wusste niemand so richtig. Und sie hat auch da Lorena Wiebes in Schutz genommen und gesagt, die ist halt durch und durch Sprinterin und die wollte halt unbedingt eine Etappe gewinnen. Und ihre einzige Chance war halt noch an dem Tag. Deshalb hat sie es versucht. Also da war kein Vorwurf rauszuhören. Ich glaube, so grundsätzlich war auf jeden Fall ein Vorwurf gegen SD-Works, dass es nie wirklich einen Plan gab, sie als Demi Vollering als die Nummer 1 zu setzen, sondern es gab immer so einen Plan Lotte, Plan Demi. Und sie hätte sich halt, glaube ich, so eine straightforward Taktik gewünscht, wo sie einfach der Supported Rider ist. Und das hat ihr wohl gefehlt. Dann hat sie es natürlich so ein bisschen aus dem heiteren Himmel getroffen, dass Anna van der Breggen als ihre sportliche Leiterin und Coach, die einfach alles über sie weiß, plötzlich nächstes Jahr ihre Konkurrenz sein wird. Und sie hat dann aber wohl, oder Anna van der Breggen hat dann aber wohl auch zu Demi gesagt, dass sie zwar alles über sie weiß, aber das eigentlich auch andersrum so ist, weil genauso wie sie Demi trainiert, würde sie selber auch trainieren. Ich verstehe aber schon, dass es einen Unterschied macht, ob man jemanden trainiert hat, die Zahlen kennt, wo tut's weh, was kann man gut, was sind Stärken, was ist die Peak Power über so einen Zeitraum, was sie jetzt ja von Anna van der Breggen nicht unbedingt kennt in der Peak-Zeit. Die waren zwar Teamkolleginnen, aber auch unter Teamkollegen tauscht man nicht unbedingt jedes Detail aus, würde ich sagen, weil man ja auch nie weiß, wann man vielleicht doch mal zur Konkurrenz wird. Aber natürlich ist es anders, wenn sich jemand zur Ruhe setzt, wenn er aber dann plötzlich aus dem Ruhestand zurückkommt, so wie jetzt Anna van der Breggen, dann ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen anders. Aber das macht natürlich auch, wie wir letzte Woche, glaube ich, schon besprochen haben, oder in den letzten Folgen, das nächste Jahr so spannend, dass man halt eben nicht weiß, was man erwarten kann. Und das Letzte, was sie eigentlich noch gesagt hat, war, dass sie sich wohl tatsächlich das Steißbein gebrochen hat und sie sich dachte, dass sie stark blutet, weil ihre Hose so nass war, aber ihr der Arzt dann danach gesagt hat, dass es sein kann, dass man sich bei der Verletzung spontan einnässt. Genau, das waren eigentlich alle Details, die da in diesem Interview drin waren, glaube ich.
Ja, man merkt auf jeden Fall, aber irgendwo ist es auch normal, finde ich. Ne? Also wenn du das jetzt mal, also dass man da auch nicht super krass in Freundschaften auseinandergeht. Also ich möchte das jetzt mal vielleicht so ein bisschen grob in den Männerradsport, wenn ich das mal rüberziehe. Schau mir damals irgendwie Team Telekom an, so, ne? Also da mein Papa und Ulle waren ja auch immer gute Kumpels und auch wenn die das zum Beispiel auch in der Parallelweltenfolge mit uns, haben wir das ja da noch nicht so thematisiert und wir sind ja auch keine kritischen Journalisten, aber natürlich sind auch mal die Egos da in dieser Zeit aneinander geraten. Weißt du, Ulle wollte die Tour zum Gewinnen oder zum zweiten Mal gewinnen, mein Papa wollte irgendwie das grüne Trikot gewinnen und Etappen und man hatte auf der einen Seite irgendwie diese Luxusposition, dass man so zwei Kapitäne hat über viele Jahre, auf der anderen Seite war es sicherlich auch so, dass sich jeder von beiden gedacht hat, naja, so 7 Helfer für mich wären schon besser als nur die Hälfte des Teams wahrscheinlich. Und das irgendwie dann ja auch damals 2005, als mein Papa dann nicht zur Tour nominiert worden ist, ist ja dann gewechselt zum Team Milram damals so. Also ich finde, das war damals vielleicht nicht so krass in den Medien, aber da war natürlich auch irgendwie jahrelange Zusammenarbeiten oder so, die dann irgendwann geendet sind und natürlich auch irgendwo aus Frust oder der eine war auf den anderen sauer und ich glaube, das ist aber irgendwie auch im Sport, das gehört halt irgendwie dazu dann auch in dem Sinne, wenn du also man darf sich ja nicht vormachen, dass es dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also die sind auch schon so Top-Fahrerinnen, weil die halt gewinnen wollen und also SD-Works ist ja in so einer Luxusposition, wenn du dann merkst auf einmal gefühlt, du kannst gefühlt alles gewinnen mit verschiedenen Fahrerinnen, dann ist natürlich die Erfolge sind ja das eine, aber dann kommt ja noch das Finanzielle dazu, Sponsoren, weißt du, irgendwie vielleicht Demi ist jetzt bei Nike und so, also ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch da Neid untereinander ist, dass der eine zu dem anderen denkt, so, ja, aber guck mal, dafür bin ich ja Weltmeisterin und da ist dies und da ist jenes, also ja, ich glaube, das ist alles menschlich.
Ja, total. Und ich glaube halt auch davor, die Jahre, sag ich jetzt mal, war es halt klar, dass Kopecky so ein Eintagesklassiker, eher Sprintertyp ist und sie halt die Bergfahrerin. Und jetzt hat man ja gemerkt, dass sich so ein bisschen der Fokus auch von Kopecky eher zum GC-Fahrer oder zur GC-Fahrerin gewandelt hat.
Voll.
Und dass das halt kollidiert, ist ja irgendwie klar. Und wahrscheinlich hat man dann eben auch als arguably beste Fahrerin der Welt, schon so diesen Wunsch, dass man halt ein komplettes Team hinter sich stehen hat und ja, dass einem sozusagen alle nach deiner Pfeife tanzen. Und das ist halt in dieser Mehrfachspitze, die ja SD-Works hat, einfach nicht der Fall gewesen. Und ich glaube halt auch schon, dass sie das gestört hat, obwohl sie auch, fand ich positiv, erwähnt hat, dass sie versteht, dass eine Kopecky natürlich auch als Belgierin einen mega krassen Druck hat, einfach weil Belgien so, natürlich kommt sie aus Niederlanden und ist auch eine krasse Radsportnation, aber ich glaube, dass belgische Fans und Belgien als wirklich Radsport, ja, die Radsportnation irgendwie doch nochmal auch so einen anderen Druck hat.
Ja, also, ja, das ist der, also, und ich finde, was man auch oft nicht sieht, sind wirklich, und da finde ich, merkt man immer, dass da auch noch Menschen dahinter stehen. Und das merkt man auch, wenn man mit großen Starfahrern oder Starfahrerinnen zusammengearbeitet hat. Das sind auch nur Menschen. Manchmal sind es auch immer noch nur die Eltern oder die Frau oder wer auch immer, der da im Hintergrund pusht. Also wirklich, wo man sich dann so denkt, also ich sag jetzt mal, bei Chris Froome war das zum Beispiel so. Da hat wirklich die Frau war Managerin und hat mit dem Team viel kommuniziert und hat voll viel gemacht und dem aber auch so, also gefühlt schon so ein bisschen manchmal Ansagen auch gemacht und dann dachte man halt auch so krass, der pariert aber schon danach und wo ich mir so denke, das ist halt so die Außenwahrnehmung und wie es wirklich ist sind halt schon auch oft zwei verschiedene Dinge.
Ja genau und da weiß man halt auch nicht, Demi hat ja auch ihren Freund als Manager.
Ja.
Wie ist das? Ja, da gibt es ja auch irgendwie viel Talk drüber, dass sie unangenehm auftreten würden in Verhandlungen. Aber ja, man weiß es halt nie so recht und man weiß nie, wer ist da die treibende Kraft. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend fürs nächste Jahr. Und wenn es jetzt so weiterläuft in der Offseason mit so ein bisschen Radsport-Gossip, dann gerne, gerne.
Ja, für uns, genau, für den Podcast ist es super und für die Fans auch. Es bringt ja immer so ein bisschen Öl ins Feuer. Und also ich kann mir zum Beispiel so eine Vertragssituation stelle ich mir halt eben auch spannend vor, weil auf der einen Seite wird dann ein Teammanager sagen, wenn der dann irgendwie eine hohe Summe hört, dann denkt er sich auch, ja, seid ihr komplett verrückt, das wurde ja noch nie gezahlt im Radsport, wenn man irgendwie dann hört, es geht um 1 Million jetzt. Auf der anderen Seite, wenn du siehst, wie viele Männer Radsportler 1 Million verdienen, und dann sieht man den Medienwert, den sie mitbringt, und Frauenradsport ist so auf dem aufsteigenden Ast und schließt die Lücke, ja gut, zumindest ist da oben eine Starfahrerin. Also wenn ich da jetzt irgendwie der Manager wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, naja, das sind wir aber schon wert. Ob ihr das zahlt, ist eine andere Sache, aber ich finde, wir sind das schon wert. Und das ist halt dann, also das finde ich sogar gerechtfertigt, ehrlicherweise. Es bleibt spannend. Hast du denn die Sicherheitsdebatte so ein bisschen verfolgt, die da mit Prudhomme und, ja gut, dann brauchen wir auch nicht groß drüber reden. Tanja schüttelt kurz mit dem Kopf, also ich habe es auch gar nicht, das ist aber eigentlich auch so ein Promi-Flash-Thema, weil wenn ich es grob, wir können es vielleicht in der nächsten Folge nochmal intensiver besprechen, bevor wir irgendwelche falschen Sachen jetzt erzählen, aber Christian Prudhomme hat eigentlich, die Grundaussage war, die Fahrer sind zu schnell, deswegen passieren die Stürze, so viele Stürze, weil die Reaktionszeit halt weniger wird und ja, weil es liegt ja, ich meine, das hat, warum wir zu schnell sind oder warum die Fahrer zu schnell sind, hat ja verschiedene Gründe, aber Reaktionszeit ist geringer, die Stürze sind heftiger, das ist so ein bisschen, was Prudhomme gesagt hat. Und Jonathan Waters hat jetzt so ein bisschen zurückgeschossen mit der Grundaussage, damit macht sich die ASO oder Prudhomme oder die Tour auch zu einfach, es einfach auf die Fahrer zu schieben. Also einfach zu sagen, ja, die Fahrer sind in Schuld und die Technik und alles drumherum. Somit wird das Problem ja auch nicht gelöst und es bringt halt nichts in dieser Diskussion, die Verantwortung auf die Fahrer zu setzen. Das sind so beide Positionen, die da so aufeinanderprallen, wenn ich das grob wiedergeben kann.
Ja, das ist ja, aber dann ist ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen so ein aufgewärmtes tatsächlich so ein aufgewärmtes Off-Season-Thema, weil das war ja immer so ein bisschen, wir haben das ja auch schon besprochen mit, als du mal gesagt hast, ja, vielleicht einheitliche Reifen, damit alle ein bisschen langsamer werden und nicht noch schneller und noch höher, noch weiter. Ja, ich denke, es lässt sich ja nie auseinander dividieren, ob das jetzt die Fahrer sind oder ob da eben auch die Rennveranstalter eine große Rolle spielen, weil es halt einfach so eine Zusammenschau aus beidem ist. Und natürlich hat sich das Peloton halt auch gewandelt. Also es gibt eben, was ja anfänglich noch kritisiert wurde, was jetzt schon irgendwie so ein bisschen normal ist. Ich meine, ich weiß noch, als ich die Swift Academy gewonnen habe und plötzlich im Peloton war, war ich nach Lea Thorwaldsen die Zweite, die das so gemacht hat. Und ansonsten sind alle so normal, sage ich jetzt mal, durch die Ränge gegangen und hatten gewisse Erfahrung und Rennerfahrung. Jetzt sind Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen das absolut Normalste überhaupt. Und damit verändert sich natürlich auch das Erfahrungslevel und damit verändert sich das Skill-Level. Das hat bestimmt auch eine Rolle oder spielt eine Rolle. Dann wird das Peloton immer jünger. Es kommen früher Leute mit weniger Rennerfahrung in die World Tour. Und die sind natürlich trotzdem Top-Fahrer und können Radfahren. Aber auf einmal ist es noch mal schneller, noch mal enger. Es wird eben nicht zurückgezuckt. Ja, ich glaube, da sind einfach viele Komponenten, die da mit reinspielen. Ich glaube, man darf sich da nur nicht drin verlieren, irgendwie die Schuldzuweisung oder sich nur in diesen Schuldzuweisungen zu verlieren, sondern halt eher lösungsorientiert zu denken.
Voll.
Und nicht zu sagen, ja, okay, ihr seid schuld, sondern wirklich zu sagen, ja, okay, vielleicht hat jeder seinen oder seinen Anteil da dran, aber wie lösen wir das Problem? Weil offensichtlich, es passiert ständig was. Trotz Helm, trotz Sicherheitsvorkehrungen. Ich meine, ich kenne es noch, dass man in Belgien Rennen fährt und tatsächlich Verkehrsinseln in der letzten Sekunde erst sieht, weil es keine Möglichkeit gibt, die irgendwie anzuzeigen. Und jetzt mittlerweile sieht man schon einen Kilometer vorher, hört man, dass ein Hindernis kommt. Es gibt laute, blinkende Dinger, die darauf hinweisen. Das heißt, es wird ja schon auch was geändert und es wird was getan und trotzdem passiert vieles. Und dann muss man halt irgendwie sagen, okay, wo können wir denn noch an Stellschrauben drehen, dass es eben für alle ein schöneres Erlebnis wird, weil es ja auch schöner ist für die Zuschauer, einen Sport zu verfolgen, wo es sicher zugeht. Also ich denke da gerade an die Formel 1. Jetzt wieder am Wochenende beim Rennen gab es einen Highspeed-Crash, aber du weißt halt, es gibt einen Highspeed-Crash und der Fahrer kommt aus dem Auto und es ist nichts passiert. So. Und ich finde so, diesen sich darauf verlassen zu können, dass vielleicht mal was passiert, aber dass eigentlich nie was Schlimmes passiert, das ist ja schon sehr beruhigend, finde ich, das als Zuschauer auch genießen zu können.
Ja, das stimmt. Und was man, finde ich, auch oft dabei vergisst, ich finde, erstmal hast du einen sehr, sehr guten Punkt gemacht, dass man sich nicht Schuldanweisungen oder Schuldzuweisungen gegenseitig machen sollte, sondern irgendwie im Sinne des Sports, im Sinne aller, also ein Rennveranstalter will möglichst wenig Verletzte und Stürze, die Fahrer und Fahrerinnen natürlich auch und im besten Falle die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ja. Spektakel gehört dazu, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es ja auch so. Ich habe als junger Fahrer viel, viel mehr Risiko genommen als jetzt in den letzten Jahren, weil mir aber auch irgendwie so ein Ergebnis oder so ein Sieg halt viel, viel wichtiger waren. Und ich glaube, in vielen Fällen macht es dann halt schon auch, machen es die Fahrer auch so gefährlich. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, wenn wir irgendwie am Tisch da diskutiert haben oft, dann waren es oft die älteren Generationen, die gesagt haben, oh, es wird ja immer schlimmer und warum können wir nicht gemeinsam irgendwie an einem Strang ziehen? Und natürlich lässt sich das auch leicht sagen, wenn da dann wieder als Beispiel Chris Froome, der am Tisch sitzt und Millionen verdient, der hat halt ausgesorgt und ihm gegenüber sitzt halt ein junger Fahrer, der Minimumgeld verdient. Der denkt sich halt, na, ich will halt nochmal irgendwann da hinkommen, wo du schon bist. Das heißt, ich muss die Ergebnisse erstmal holen. Also das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, was das angeht.
Ja, definitiv. Und deshalb, glaube ich, muss man es halt auch von außen lösen, weil ich finde, man sollte nicht die Fahrer oder die Verantwortung zu den Fahrern nur schieben und zu sagen, ihr müsst zurückziehen, ihr müsst das und das machen, sondern man muss eben, ist ja auch so ein bisschen wie oft in der Politik, dass man sagt, man kann nicht alles eigentlich so auf die Bürger oder auf die Wähler abwälzen, sondern man muss halt auch sagen, okay, die Politik muss halt genaue Vorgaben machen. Und ich glaube, das ist halt in dem Fall eben auch so, dass es dann an die Teamchefs beziehungsweise an die Rennveranstalter weitergegeben werden muss und dass es da wirklich einfach klare Vorgaben geben muss, an die sich dann eben die Fahrerinnen zu halten haben.
Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine Hörempfehlung mitgebracht. Das hatte mir Dominik Klemme geschickt, der ja auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast war. Und es gibt ein sehr interessantes Interview mit Bradley Wiggins, der ja in letzter Zeit auch eher mehr so mit negativen Schlagzeilen in den News war, kann man sagen, beziehungsweise, dass er große Finanzprobleme hatte oder, hat vor allen Dingen und wohl tief in der Kreide steht bei vielen Menschen. Und es gab ein Interview, langes Interview von ihm, was ich habe nur so die Top-Quotes rausgehört und das hat mich aber schon dazu verleitet, dass ich mir das jetzt auf die Watchlist gepackt habe. Ich glaube, das kann man auf YouTube einfach gucken, aber also wenn man sich da informiert, wird man das auf jeden Fall finden. Wo es einmal darum ging, dass er von seinem ersten Trainer zwischen seinem 13. und 16. Lebensjahr sexuell missbraucht wurde und das eigentlich ja nie so richtig oder immer verdrängt hat und das eigentlich erst so 30 Jahre später jetzt aufgearbeitet hat und das halt krass verdrängt hatte immer und dass auch er irgendwie nicht die beste, also das muss, hört es euch an, dann seid ihr zu 100% sicher, aber ich hatte es so verstanden, dass er eh nicht so die beste Connection zu seinem Vater hatte oder die beste Verbindung und den auch relativ spät erst kennengelernt hat, der war ja auch Radprofi und das ist eigentlich so das Einzige, was sein Vater ihm mitgegeben hat, auch auf seinem Weg, als er dann Profi wurde oder guter Nachwuchsfahrer war, war so, Junge, merk dir, du wirst niemals so gut werden wie ich, wie dein alter Mann, wie dein Vater. Und dass das so zwei riesengroße innere Motoren waren, für ihn sportlich, natürlich den so allen einen Stinkefinger zu zeigen und dass es aber gerade nach der Karriere irgendwie, als dann dieser Sport weggefallen ist, dass es übertrieben schwer war, das alles aufzuarbeiten und dass er halt einfach einen riesen Fehler gemacht hat und sich zum Beispiel, er hat immer viel Geld verdient, gerade in den Jahren bei Sky, das ist halt schon so, wo man sich von außen fragt, wie kann man eigentlich Schulden haben, wenn man die Tour de France gewonnen hat als erster Brite und jahrelang bei Sky gefahren ist und er gesagt hat, ich hatte nie jemanden, der sich, oder ich habe mich nie um meine Finanzen selber gekümmert. Ich habe dann immer einfach das, irgendwelche Leute drum kümmern lassen und musste auf die harte Weise kennenlernen, dass wenn man selber keinen Überblick hat, dann ist das Geld überall, aber nicht mehr auf meinem Konto. Und kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall anhören, weil ich frage mich dann immer so, was ist das im Radsport, dass diese großen Stars auch irgendwie oft crazy Charaktere und crazy Stories haben. Also dass so oft so, weiß ich nicht, irgendwie so ein Mario Cipollini, der nach seiner Karriere da, also extrem viele bekannte Radprofis haben ja danach entweder Schulden, Stress mit der Polizei, Stress mit Alkohol, Stress mit Drogen, also.
Ja, aber ich glaube, das ist unabhängig vom Radsport oder vom, also spezifisch jetzt von dem Sport, sondern eher so ein generelles Ding von Geld und Fame. Weil egal, ja, ob man nach Hollywood schaut oder in andere Sportarten, ja, ist es ja auch recht ein Problem. Also ich meine, ja, jetzt, voll. Warum hat Mike Tyson auf einmal wieder irgendwie für 10 Millionen einen Boxkampf abgeliefert, weil er auch irgendwie Schulden ohne Ende hat. Also ich glaube, das ist einfach sowas, was mit Geld und Fame irgendwie Hand in Hand geht. Nicht für jeden, aber ich denke, gerade Sportler tendieren natürlich in vielem auch und eben auch Top-Sportler zu Extremen zu neigen und das dann eben in irgendwie in allen Bereichen des Lebens. Und manche können das dann halt, glaube ich, mit einem Umfeld kompensieren und manche dann eben nicht.
Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und vielleicht schaust du es dir auch mal an und man bespricht das nochmal. Ich wollte es mir auf jeden Fall auch angucken. Und ansonsten steht auf meinem Zettel noch Cross-Weltcups laufen und genauso ist die Track Champions League ist ja losgegangen und da frage ich mich auch so, also ist ja erstmal geil, dass es das gibt, aber wenn man so Track Champions League hört und man hat vielleicht die Champions League im Fußball vor Augen, ist das ja geil, aber so richtig wiedergeben könnte ich dir jetzt nicht, was die Track Champions League ist und was da passiert und wer da gewonnen hat, obwohl Bahnradsport ja eigentlich voll geil ist zu gucken. Sieht's bei dir da anders aus?
Nee, würde ich auch so unterschreiben. Ich finde, die haben ja eigentlich auch relativ gut angefangen. Also ich finde, das war erstmal so in aller Munde und es war irgendwie, man ist bei Social Media auch nicht drum rumgekommen, weil alle alles ständig gepostet haben. Aber ich weiß halt nicht, ob das so ein bisschen so auch diesen, jetzt hätte ich fast NFL gesagt, aber NCL-Charakter hatte, dass man da ein bisschen zu viel wollte. Und dass jetzt ein paar Top-Leute eher abgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, irgendwie wird da viel verlangt, aber es kommt wenig zurück. Ich weiß es nicht genau.
Ja, irgendwie, ich habe von außen auch ein ähnliches Gefühl und hat mich jetzt auch noch nicht in den Bann gezogen. Also ich bekomme mit, dass die Rennen laufen, aber ich hatte jetzt noch nicht die Muße, mir da viel anzuschauen, bin ich ehrlich. Was ich aber mitbekommen habe, und das ist deutscher Radsport, ich finde, da kann man kurz drüber reden, ist, dass es war ja eh schon lange Gerüchte und heute wurde es bestätigt, dass das Team Radnet und das Team Rembe Sauerland fusionieren. Und in der Pressemitteilung steht auf jeden Fall, langfristig ist das Ziel zweite Liga, was, glaube ich, ambitioniert ist, aber was den deutschen Radsport aus meiner Sicht super gut tun würde, weil das fehlt dem deutschen Radsport gerade extremst, dass es nur noch die absoluten Top-Talente hochschaffen. Also siehe einen Niklas Behrens, siehe einen Tim Thorn-Teutenberg, die halt wirklich international super gut fahren. Aber viele gute andere deutsche Talente, die sicherlich auch das Potenzial haben, Profis zu werden, bleiben so ein bisschen auf der Strecke, weil es vielleicht nicht dieses Farm-Team mehr gibt. Also nicht dieses Zwischenteam zwischen U23-Bereich, Nachwuchsbereich und der World Tour, und da ist halt so ein Pro-Team im deutschen Radsport, wünsche ich mir seit Jahren. Man darf nicht vergessen, eigentlich hat Red Bull Borans Grohe auch mal so angefangen und haben sich mittlerweile zu einem absoluten Top 5, Top 3 Team der Welt gemausert. Und deswegen ist aber einfach für den deutschen Radsport, sind die jetzt zu hoch eigentlich so. Also kaum ein deutscher Fahrer schafft es ja noch dahin. Von daher fand ich, noch ist es ja nicht so weit, noch ist es erstmal nur eine Fusion von zwei Conti-Teams. Und ich glaube, das wissen wir beide auch, die Conti-Teams kämpfen auch Jahr für Jahr um die Budgets, um überhaupt vorzubestehen. Deswegen finde ich auch dieses Ziel zweite Liga ambitioniert. Aber ich würde es mir sehr wünschen und drücke die Daumen, dass das vielleicht was wird.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass man Teams hat, ist ganz wichtig für Talententwicklung und dann auch wirklich eben die Topfahrer zu finden, weil ja, man merkt es ja auch gerade im Frauenradsport jetzt extrem, dass es eben immer mehr U23-Teams gibt und Development-Teams gibt und dass damit eben diese Lücke zwischen der World Tour und dem Juniorenbereich so geschlossen wird. Und die muss es halt geben, weil sonst fallen eben alle Fahrer, die nicht direkt den Sprung schaffen, fallen halt irgendwie dann weg oder fangen an zu studieren oder machen irgendwas anderes oder hören ganz mit dem Sport auf. Und deshalb sind, glaube ich, gerade Nachwuchsteams oder eben die Conti-Teams extrem wichtig für eine Entwicklung von Talenten, die eben auch länger dabei bleiben können als nur irgendwie in der Schulzeit, bis es dann halt in den Alltag geht, sage ich jetzt mal.
Ja, 100%.
Und letzte Woche habe ich ja auch hier beim Weltmeisterempfang Tim Thorn Teutenberg empfangen, genauso ja, wie die Stadt Köln.
Wie war das?
Ja, es war nett. Ich war zum allerersten Mal in der Schmitze Boot.
Das war nett.
Nein, tatsächlich, ich kenne die Schmitze Boot halt nur von außen, weil als ich nach Köln gezogen bin, gab es da ja nichts mehr. Also das ist so der Treff in Köln, wo man sich eigentlich für eine Ausfahrt trifft. Und da ist jetzt mittlerweile eben...
Der Treff auf der Schelsig.
Auf der Schelsig, genau. Ja, aber da, wo... Aber ich meine, da ist ja trotzdem... Nils hat da auch sein Graffito auf der...
Ja, ich mach da nur Spaß. Also es ist der Treff fürs Bergische Land, kann man sagen. Ja. Also alle Leute, die in Köln Fahrrad fahren ins Bergische Land... Da trifft man sich an der Spitze Boot.
Genau. Und da war ich jetzt halt zum ersten Mal drin im Rahmen dieses Empfangs. Und es war richtig cool. Also es war ein schöner Abend. Lars ist ja auch der Trainer von Benjamin Thomas. Der war auch irgendwie zum Fitting bei Olli zu Besuch. Das heißt, der war auch noch zugegen. Lisa Brennauer war da. Und dementsprechend haben sich dann doch ein paar Olympiasieger in diesem Räumchen versammelt. Also doch, es war ein netter Abend. Und am nächsten Tag gab es dann noch Sushi All You Can Eat wieder mit den Teutenbergs. Und ich dachte tatsächlich, dass wir nach der ersten Runde nicht nochmal bestellen müssen. Und Tim und der Ben waren dann einfach nur so, nee, passt schon, wir machen das leer. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Runden bestellt und ich habe nach der ersten schon aufgehört zu essen und die haben einfach wirklich alles weggeputzt. Da war ich schwer beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, ey, krass, nicht schlecht. So ein Radsportermagen, da geht viel rein.
Ja, wir kennen das jetzt zwar nicht mehr in unserem Alter als retired, wir müssen jetzt eher am Skinny-Fett arbeiten, aber... die Jungs können das noch.
Yes, ansonsten habe ich auch gar nicht mehr so viel auf meiner Liste. Lass mich kurz nochmal überlegen, aber mir ist nur mal wieder aufgefallen, das wollte ich eigentlich noch kurz mit dir besprechen, aber eher so auch aus, also ich finde es ein bisschen witzig, dass du wirst es ja vielleicht auch gesehen haben, dass ich in letzter Zeit mal so Fitnessvideos gepostet habe, so ein bisschen. Und mein Gedankengang dahinter war ja eigentlich mehr, dass man sagt, yo, immer wenn ich mal so Stories, ich bin ja mal bei Arne Griskowiak hier bei Argosport, Tanja war da auch schon öfter mal im Gym, das ist in Köln der Olympiastützpunkt. Und da gehe ich einfach super gerne hin, um Krafttraining zu machen. Und irgendwann habe ich Arne mal angesprochen und meinte, ey, wenn wir Richtung Herbst, Winter kommen, lass uns doch mal so einen Tag nehmen, wo wir 2-3 Stunden zusammen. Du bist begleitender Coach, ich mache Krafttraining, wir machen irgendwie so Mobility für Radsportler, Krafttraining für Radsportler oder Radsportlerinnen und ja, Core, alles mögliche. Haben wir so ein Best-of geschnitten und das habe ich jetzt so nach und nach auch mal gepostet und ich finde es derbe witzig, wenn man sowas postet, dann rufst du dir so richtig krass die Sportwissenschaftler und die Besserwisser. Und da muss man auch nicht gendern, weil es sind eigentlich nur Männer, die einen mansplain, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja unglaublich, wie viel Nachricht ich dazu bekomme, was ich alles falsch mache und was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und ich denke mir einfach nur so, Leute, das ist auch nur ein Post auf Social Media, ey, nimmt doch nicht immer alles. Das ist so doll, ey, das ist einfach so, es ist dann echt krass, wie man da belehrt wird, ey. Das ist,
du bist halt jetzt, Fitness-Influencer.
Ja, anscheinend, ey.
Da ist es.
Ich meine, Ich meine das nur gut. Ich meine so, ey, hier Leute, mit den 5 Übungen kommt ihr gut durch den Winter, macht das ab und an mal. Aber das ist schon geil. Also anscheinend habe ich, also mein wenn ich auf mein Social Media Feedback höre, dann habe ich mein Leben lang alles falsch gemacht.
Ja.
Alles.
Guck dich an.
Naja, so ist es. Ansonsten, Tanja, ich muss jetzt gleich los, ich mache meine erste Nachtschicht.
Ja, mehr können wir jetzt noch nicht erzählen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde eigentlich gern morgen früh einen Podcast mit dir aufnehmen, einfach nur mal zu gucken, wie du dich so fühlst nach der Nachtschicht. Aber ich werde dir auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du morgen so zurückmeldest, wie es dir ergangen ist.
Ey, Leute, ich sag euch, lange spanne ich euch nicht mehr auf die Folter, noch 3 bis 4 Wochen, dann kann ich es endlich erzählen. Aber gestern war auf jeden Fall, gestern habe ich beim 1. FC Köln Fußball gespielt, heute Nachtschicht. Das nächste Jahr wird wild. Und ich will mich bedanken, Leonie, meine Frau, hat mir gesagt, dass voll viele Leute ihr E-Mails geschrieben haben, nachdem ich letzte Woche oder in der letzten Folge nochmal das Hausboot angesprochen hatte. Kam da wohl nettes Feedback und auch die ein oder andere Anfrage. Da freue ich mich sehr drüber, dass man sich hier auf die Podcast-Community verlassen kann. Vielen Dank dafür.
Na gut, ich muss jetzt Badeanzüge anprobieren. Ich habe nämlich fleißig bestellt. Hier.
Was ist dein Favorit?
Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss ja erstmal reinschlüppen.
Arena?
Naja, eigentlich Ryzen.
Ich wollte gerade fragen, das ist so ein Thema, also wir sind ja beides Ryzen-Athleten, aber dürfen wir bei andere Swimwear, dürfen wir die tragen? Ist das erlaubt?
Weiß ich nicht.
Müsste ich mal in meinen Vertrag schauen.
Müssen wir mal nachfragen.
Der Olli von Arena hat mir geschrieben und also der wird mich komplett ausstatten. Und Arena finde ich eigentlich ganz geile Sachen. Ich habe mir die angeguckt, die sehen nicht schlecht aus.
Ja, ich habe ja auch eine Arena-Brille, ne? Bisher. Jetzt bald Magic 5.
Die Folge würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall
Hüfte im Arsch
nennen.
Ja, aber...
Die Hüfte ist im Arsch. Obwohl eigentlich streng genommen ist ja eigentlich der Arsch ist in der Hüfte. Du bist ja mit dem Arsch zuerst aufgeprallt im Wasser, also ist der Arsch
dann
nach oben geschoben.
Ich bin ja mit dem Fuß aufgeprallt. Das war das Problem. Und dann hat es mir die Hüfte verrissen.
Nein, ich verstehe schon, aber anatomisch war ja, also egal, da verrennen wir uns. Ach, und ein Thema, was wir auch in die nächste Folge mitnehmen können, ist, die Nachrichten häufen sich. Das nächste Jahr ist ja die WM in Ruanda und die ersten Nationalmannschaften fangen jetzt schon an und sagen, naja, wir fahren da nur mit kleinem Besteck hin, weil die Reise ist uns viel zu teuer. Finde ich auch mal ein interessantes Thema für den Podcast, weil diese, auf der einen Seite ist ja Globalisierung des Radsports, Thema, was die UCI vorantreibt. Auf der anderen Seite wertet es ja total die Weltmeisterschaften ab. Also zum Beispiel Dänemark hat heute bekannt gegeben, die werden halt nicht mit der U19 und nicht mit der U23 zur WM anreisen, sondern nur mit den Profis, der Frauen und der Männer. Und dann denke ich mir halt auch so, wie viel ist ein WM-Titel wert, wenn nur die Hälfte teilnimmt?
Ja, auf jeden Fall ein gutes Thema. Können wir expliziter dann nächstes Mal drüber sprechen. Und noch ein Wurf. Kasia Niewiadoma hat angekündigt im Rouleur-Interview, dass sie die erste Frau werden will, die 2 oder 3 Mal in Folge die Tour gewinnt und dass das ihre Motivation für nächstes Jahr ist. Das heißt noch mehr, auf das wir uns freuen können, ob WM oder nicht.
Ich mag Kasia sehr und ich gönne ihr das sehr. Steile These von mir, es wird ein Leben lang bei einem Tour de France-Sieg bleiben. Würde ich jetzt callen.
Ja, damit hast du ja keine unpopuläre Meinung wahrscheinlich.
Ja, würde ich einfach mal so als kleines Statement und dagegen, als ARD-Experte würde ich dagegen halten.
Aber man...
Obwohl ich, also menschlich würde ich es sehr gönnen.
Genau, man darf ja immer träumen.
Aber da ist schon viel zusammengekommen dieses Jahr.
Man darf ja immer träumen. Und wer weiß.
Wer weiß, da ist ein schönes Schlusswort. Liebe Leute da draußen, kommt gut durch den Winter, Sommer wollte ich schon sagen, durch den Winter, kommt gut durch die Black Week. Werdet ihr von links und rechts gibt es einen ins Gesicht und hier nochmal Prozente. Kommt gut durch die Black Week, wir hören uns nächste Woche.
Und hüpft nicht vom Zehner. Liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören.
Oder im Körper. Wahrscheinlich haben wir hätten Körper machen sollen. Das war der Fehler.
Ja, also ganz ehrlich, wenn ich dann könnten wir, dann würden wir heute das Gespräch nicht mehr führen, glaube ich, relativ sicher.
Ich hätte Körper hätte ich nicht, also Körper hätte ich auch nicht die Körperspannung für, sage ich dir. Da würde ich.
Ich habe ja anscheinend.
Bei der Hälfte hätte ich einen Körper und beim Wasser würde ich halt mit dem Rücken aufklatschen. Ja, genau. So, das wird passieren.
Anscheinend reicht meine Körperspannung ja nicht mal für eine Kerze aus.
Man fliegt halt so 2 Sekunden zu lang beim Zehner, sag ich.
Definitiv. Siebenhalber ist auf jeden Fall das Ende der Fahnenstange.
Also, und das habe ich auch nochmal gedacht danach. Also, man merkt dann schon auch, dass man ganz schön was wiegt, wenn man in so kurzer Zeit so beschleunigt. Ne? Schwerkraft ist schon was Krasses. Wenn du überlegst, das ist ja nicht so viel, aber mit was für einer Wucht du da aufschlägst, dann denkt man schon so, ich bin schon ganz schön schwer auch.
Absolut. Naja, nächste Woche tschüssi. Dann wieder in eurem liebsten Schwimmen-Podcast, Parallelwelt.
Ciao, ciao.